Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, mit dem Clou, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Tja, und jetzt sind wir also schon bei Folge 273 angelangt. Mittlerweile nicht mehr ZS 273, sondern GAG. Oder wie manche auch zu sagen pflegen, GAG 273. Daniel, erinnerst du dich noch, über was wir in GAG 272 gesprochen haben?
Ja, du hast letzte Woche die Geschichte erzählt, wie es Napoleon in seinem Exil auf St. Helena ging. Mhm. Und hast die seine letzten Jahre beleuchtet, näher beleuchtet.
Richtig. Völlig spoilerfrei eigentlich fast, diese Zusammenfassung. Weil dass er dort gestorben ist, das weiß man ja,
oder? Ja, genau.
Sehr gut. Vielleicht ein bisschen Feedback hier. Es gibt dieses Schiff, das ich erwähnt habe, auf das er geht und sich stellt, auf dem er dann lange Zeit ist, bevor er dann auf ein anderes Schiff gebracht wird, das ihn dann nach Sankt oder zu St. Helena bringt. Mhm. Dieses Schiff heißt Bellerophon. Und ich habe mir das auch so aufgeschrieben. Und zweimal, die ersten beiden Male, als ich es erwähne, sage ich aber aus mir unerfindlichen Gründen Bellophon.
Ah, okay.
Ja, Bellophon. Also es ist kein Telefon für Hunde, obwohl es so klingt. Bellerophon, aus der griechischen Mythologie.
Okay.
Aber ja, wurde darauf hingewiesen, weil das, auf Twitter hat mir jemand darauf hingewiesen und gesagt, ja, wir in England haben auch immer Probleme gehabt, dieses Schiff richtig auszusprechen. Und haben ihm deswegen so einen Spitznamen angegeben. Und die haben mich so gefragt, warum sagt sie das? Ich habe es ja richtig. Ja. Und dann irgendjemand hat in den Kommentaren tatsächlich auf unserer Seite auch geschrieben, dass sie immer Bellophon statt Bellerophon sagen. Und ja, zweimal sage ich tatsächlich Bellophon, aber beim dritten Mal habe ich es richtig gesagt.
Ha,
also das beweist, ich habe es richtig aufgeschrieben gehabt. Aber offenbar in der Hitze des Gefechts dann immer, oder zweimal zumindest, Bellophon gesagt.
Aber das heißt, das hätte mir auffallen können, weil du hast es dann einmal richtig gesagt und zweimal falsch. Also.
Naja, aber wenn es dann einmal mir auffällt,
naja.
Nachdem ich es aufgeschrieben habe, das ist zu entschuldigen, würde ich sagen.
Sehr gut.
Ja, das war es eigentlich mit Feedback zur St. Helena-Folge.
Wunderbar.
Dann kann ich ja sagen, Daniel,
ja.
Was hast du diese Woche für eine Geschichte mitgebracht? Und wir können endlich wieder mal relativ zügig in die nächste Geschichte springen.
Genau, Richard, so soll es sein. Wir springen heute nicht besonders weit zurück, Richard.
Oh nein, schon wieder 20. Jahrhundert.
Wir springen ein Jahrhundert zurück. Wir sind tatsächlich wieder im 20. Jahrhundert. Die Geschichte spielt in den 1920er Jahren.
Okay.
Und wirklich ohne, dass ich das geplant habe, folgt heute der Abschluss einer Trilogie.
Oh nein, oder ja.
Nämlich meiner Alchemie-Trilogie.
Alchemie-Trilogie?
Genau.
Aha.
Begonnen habe ich ja diese Trilogie mit einer Folge über die Erfindung des ersten modernen künstlichen Pigments, des Berliner Blau. Mhm. Das war Folge 228. Der zweite Teil der Trilogie ist dann Folge 263 gewesen. Da erzähle ich, wie die Chemie im 18. Jahrhundert sich zu einer modernen Wissenschaft entwickelt hat und welche Rolle die Entdeckung des Sauerstoffs dabei gespielt hat. Mhm. Da ging es um Antoine Laurent de Lavoisier, wie er die chemische Revolution einleitet, die dann letztlich eben die Chemie als moderne Naturwissenschaft begründet hat. Mhm. Und eigentlich habe ich gedacht, na gut, das war es jetzt mit dem Thema. Die Alchemie hat sich erledigt. Stellt sich aber raus, stimmt gar nicht. In den 1920er Jahren erlebt die Alchemie nochmal so ein seltsames Hoch. Und genau darum geht es in dieser Folge.
Sehr gut.
Protagonist unserer Geschichte heute ist der Alchemist und Goldmacher Franz Seraph Tausend. Hast du von ihm schon mal gehört?
Nein. Du weißt, ich kenne nur einen Goldmacher, den Böttger.
Ja, richtig. Der ist aber deutlich, deutlich früher, im 17. Jahrhundert schon. Mhm. Wir springen gleich mal ans Ende der Geschichte, nämlich zum 3. Oktober 1929. Tausend sitzt seit einigen Monaten in Untersuchungshaft und wie er dorthin gelangt ist, schauen wir uns dann nachher noch an. Aber er sieht nur eine Chance zu beweisen, dass er kein Betrüger ist, und zwar bietet er jetzt an, aus Blei Gold zu machen. Und er behauptet, dass seine Goldmacherkunst auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhen würde. Und na, das Gericht lässt sich darauf ein Und so kam es dann am 3. Oktober 1929 im Münchner Münzamt zu einem recht seltsamen Schauspiel. Er wird gründlich durchgecheckt, also weil die Vermutung ist natürlich, dass er das Gold mit reinschmuggelt. Er muss seine Kleidung ausziehen, er wird durchgekämmt, er muss sich schneuzen, dass er nichts an der Nase hat. Der Mund wird durchgespült, sogar die Fingernägel werden gebürstet. Und im Protokoll heißt sogar, dass unter den Augenlidern nachgeschaut wird, ob da nicht Goldstücke sind.
Unter den Augenlidern?
Hm. Genau. Nachdem sich also alle vergewissert haben, dass er kein Gold dabei hat, startet 1000 also seine Show. Und ich sage deshalb Show, weil er das immer sehr spektakulär macht, wenn er Gold herstellt. Also er lässt immer so ein bisschen krachen dabei. Und diese Art von Präsentationen, die macht er nämlich jetzt nicht zum ersten Mal, sondern da hat er schon sehr jahrelange Erfahrung und hat schon sehr viele Investoren von sich überzeugt mit diesen Shows.
Okay.
1000 hat jetzt also 1,67 Gramm Blei vor sich. Und es passiert, was sich niemand vorstellen kann. Nach einigen Experimenten übergibt dann an den anwesenden Sachverständigen einen Edelmetallkern, der ungefähr 0,1 Gramm Gold enthält. Und alle sind also perplex, weil sie sich das nicht erklären können. Und der Münzdirektor stellt in seinem Gutachten fest, dass es tatsächlich Gold ist, was er da bekommen hat. Und es kann aber niemand erklären, wie er das gemacht hat. Wird er jetzt freigesprochen, fragst du dich wahrscheinlich.
Ja, schon.
Er hat ja jetzt amtlich bestätigt, dass er tatsächlich Gold herstellen kann. Wie die Geschichte weitergeht, schauen wir uns dann später weiter an. Wir schauen uns erstmal an, wie er überhaupt in diese Situation kommt.
Okay.
Franz Seraph 1000 ist 1884 in Krumbach geboren. Das ist ein Ort in Bayern, so zwischen Ulm und Augsburg. Die Familie zieht bald ins Umland von München und sein Großvater ist Geigenbauer. Der Vater arbeitet als Klempner und hat aber einen interessanten Nebenjob. Er arbeitet nämlich als Wunderheiler und bietet also den umliegenden Bauern seine Dienste an. Mhm. Der Franz Tausend macht in jungen Jahren dann ganz viele unterschiedliche Dinge. Also er arbeitet als Klempner, wie der Vater, dann scheitert eine militärische Laufbahn. Und nach einer Zeit kommt er dann nach Hamburg, wo er hier eine Lehre als Druckist macht. Mhm. Und das ist auch der Moment, wo er mit alchemistischen Texten in Berührung kommt, die ihn sehr stark faszinieren. Und in der Folge arbeitet er aber nicht als Druckist, sondern sucht sich ein Projekt nach dem anderen, um Geld zu verdienen. Und diese Projekte sind einfach, also wie soll man sagen, die sind oft so ein bisschen drüber. Also die sind manchmal sind es offensichtliche Betrügereien und so Hochstapeleien und manchmal auch so ein bisschen, ja, vielleicht einfach nur so naive Ideen, wie er da ein Geschäft draus machen kann. Mhm. Er macht sich nämlich Visitenkarten, auf denen draufsteht Dr. Franz Tausend, Chemiker. Das ist eher der Teil der Hochstapelei, würde ich sagen. Mhm. Sein Opa war ja Geigenbauer, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und so kommt er auf die Idee und gründet eine Geigenprüfstelle. Und bei dieser Geigenprüfstelle stellt er Zertifikate aus für Instrumente. Und das klappt aber nicht so richtig, also damit kann er nicht so viel Geld verdienen. Und da kommt er auf eine Idee, und zwar eine Idee, die er übrigens von einer anderen Firma klaut. Diese Idee ist, er verkauft einen Lack, von dem er behauptet, dass wenn eine Geige mit diesem Lack überzogen ist, dann klingt sie wie eine Stradivari. Und ja, auch dieses Geschäft klingt zwar interessant, aber funktioniert nicht wirklich. Es gibt nur einen Niederländer, der einen Topf Lack von ihm gekauft hat, ansonsten läuft es nicht richtig gut. Mhm. Nach dem Ersten Weltkrieg gründet er dann den Bund der Familienfreunde. Auch das eigentlich eine gute Idee, nämlich die Idee hinter diesem Bund der Familienfreunde ist, dass er Sammelbestellungen macht für Lebensmittel, um die günstiger einkaufen zu können. Mhm. Bei ihm ist es allerdings so, er sammelt das Geld ein, aber er bestellt nie Lebensmittel dafür. Sondern er hat, wie er das eigentlich bei den meisten Betrügereien macht, die er so durchzieht, er hat sich von dem Geld Immobilien gekauft. Und zwar nicht irgendwelche Immobilien, sondern er kauft sich Villen, Burgruinen und Schlösser. Mhm. Und davon wird er nämlich später noch, also davon sammelt er einige in seinem Leben, da werden wir nachher noch kurz drauf eingehen. Und der Tausend war wahnsinnig umtriebig. Also der hat einfach überall versucht, was rauszuholen. Als nächstes bringt er eine Broschüre raus und das war praktisch sein alchemistisches Hauptwerk und da entwirft er ein eigenes Periodensystem, nämlich das sogenannte harmonisch-periodische System. Und das trägt jetzt sehr stark so alchemistische Züge, nämlich geht es ihm darum, um die Transmutation der Elemente. Die Idee, die er hat und dieses Periodensystem, musst du dir vorstellen, wie so eine Scheibe und diese Scheibe ist quasi eingeteilt wie so ein Kuchenstück und da sind dann die Elemente rundherum angeordnet. Und seine Idee ist es, dass es einen Urstoff gibt, der sich in alle anderen Elemente umwandeln lässt. Und Metalle, sagt er, sind Lebewesen, die langsam reifen, also von Blei bis hin zu Gold. Aber dieser Reifungsprozess dauert normalerweise auf der Erde halt wahnsinnig lang. Und er hat ein Verfahren entwickelt, mit dem er diesen Reifungsprozess eben beschleunigen kann, dass er nur noch wenige Minuten dauert. Und bei ihm ist es eher so, also er vergleicht dann sein, deshalb heißt dieses Periodensystem ja dann auch harmonisch-periodisches System, weil er versucht, so Anleihen aus der Musik mit zu übertragen auf die Chemie. Also er sagt zum Beispiel, genauso wie man Akkorde transponieren kann, kann man auch Elemente transponieren, also umwandeln. Was ja auch eine alte Idee ist der Alchemie, also so richtig neu ist das nicht, was er da macht. Und so richtig ernst genommen wird er damit ja auch nicht in den 1920er Jahren. Aber was er macht, ist, dass er das an viele Unis schickt. Also er schickt zum Beispiel auch an das Nobel-Institut nach Stockholm eine Kopie seines Buchs. Und er behauptet dann immer, dass seine Arbeit von vielen Unis und sogar eben von dem Nobel-Institut geprüft wurde. Was natürlich Quatsch ist, er hat es einfach nur hingeschickt. Aber aus einem Brief nach Stockholm möchte ich kurz zitieren, weil das ist echt unglaublich, was er da schreibt. Dieser Brief ist aus dem Jahr 1922 und da hat er also gerade seine Broschüre veröffentlicht. Er schreibt an das Nobel-Institut mit dem Betreff Anfrage betreffend des Nobelpreises für Chemie. Durch Zusammenstellung eines harmonisch-periodischen Systems habe ich der Chemie eine Grundlage gegeben, welche als Ausgangspunkt für alle chemischen Forschungen unentbehrlich ist. Durch mein System ist die Transmutation der Elemente in seinen Grundlagen theoretisch festgelegt. Und dann schreibt er weiter, ich bitte um Mitteilung, welche Bedingungen zur Erlangung des Nobelpreises zu erfüllen sind. Und eine Rückäußerung entgegensehend grüßt das Nobelinstitut.
Was ist hier die Checklist? Genau. Was sind die Auflagen, die zu erfüllen sind, bis wir diese Urkunde überreichen können?
Also wie man daran sieht, es ist schon, wirkt schon ein bisschen so größenwahnsinnig.
Ja.
Wie er das auftritt und das ist so eine der vielen Aktionen, die er macht. Also, dass man so ein bisschen einen Eindruck davon hat, was der so, und wirklich so eine Aktion nach dem anderen, die er startet. Und jetzt in dieser Situation ergibt sich für ihn eine Gelegenheit, die zum Startpunkt wird für seine Goldmacher-Karriere. Und alles beginnt mit einer Anzeige in den Münchner Neuesten Nachrichten. Und in dieser Anzeige steht Kapitalbeteiligung. Suche mit mehreren hunderttausend Mark an streng seriösen Großunternehmen zu beteiligen. Chemische Industrie bevorzugt. Und das klingt wahnsinnig seriös, beziehungsweise das klingt wie ein schlechter Scherz. Da sagt jemand, er will 100.000 Mark investieren, aber nur in streng seriöse Großunternehmen. Und der 1000 fühlt sich sofort davon angesprochen und denkt sich, da muss ich Kontakt aufnehmen. Und das tut er dann auch und es stellt sich raus, hinter dieser Anzeige steckt der 21-jährige Rudolf Rienhardt. Der Rudolf Rienhardt hat gerade Geld, weil er mit einer Frau durchgebrannt ist, die eine reiche Gutsbesitzerin ist und die ihm die Finanzen überlässt. Und 1000 meldet sich also bei ihm und sie kommen schnell ins Geschäft und gründen die 1000 Rienhardt GmbH. Und sie haben jetzt vor, Gold zu produzieren und verkaufen diese Idee als Produkt 146. Und das Geschäftsmodell von den beiden ist jetzt folgendermaßen. 1000 macht spektakuläre Chemieshows, bei denen am Ende dann aus anderen Stoffen so ein Körnchen Gold rausfällt. Und zu diesen Vorführungen werden dann Industrielle eingeladen, die dann in die 1000 Rienhardt GmbH investieren sollen. Weil das Versprechen, das sie machen, ist, jetzt ist es nur ein Körnchen Gold, aber wir können das Ganze industriell wirklich groß aufziehen und dann können wir wirklich so Gold im großen Maßstab produzieren. Und der Rienhardt, der hat jetzt Kontakte zu den deutschnationalen Kreisen und es kommt zu einem Treffen mit Erich Ludendorff. Erich Ludendorff war mit Hindenburg Teil der OHL, also der obersten Heeresleitung während des Ersten Weltkriegs. Ludendorff ist einer der prominentesten Gegner der Weimarer Republik. Also er ist einer der Urheber der Dolchstoßlegende und er war an zwei Putschversuchen beteiligt, 1920 am Kapp-Putsch und 1923 am Hitler-Putsch. Ja, und Ludendorff steigt jetzt in das Geschäft mit ein. Und zwar Ludendorff bringt ihnen jetzt aus dem völkisch-rechten Umfeld hunderte Spender, um das Verfahren eben zur Goldgewinnung groß aufziehen zu können. Und der Deal der 1000-Gesellschaft, die jetzt auch als Gesellschaft 164 bezeichnet wird, also die gründen diese Gesellschaft, wird allerdings nie offiziell eingetragen, aber es gibt so einen Gesellschaftsvertrag zwischen Ludendorff und 1000. Der Deal war, dass das Geld, das sie damit verdienen, an Ludendorff geht. 5% der Einnahmen sollen an 1000 gehen Und Ludendorff verpflichtet sich, dass diese 75%, die er einnimmt, dass er die für vaterländische Zwecke ausgibt. Und man muss sagen, was sie da gemacht haben, ist, der 1000 wird da jetzt also als Strohmann benutzt. Das war eine groß angelegte Trickbetrügerei, um rechte Projekte zu finanzieren. Also zum Beispiel den völkischen Kurier, den Ludendorff mit dem Geld gezahlt hat. Und auch die NSDAP ist damals vermutlich mit Geld aus dieser Goldmachtgesellschaft versorgt worden, an der sich eben ganz viele hochrangige Industrielle auch beteiligt haben mit sehr hohen Beträgen. Und 1000 wird jetzt also auf diese Art und Weise zum Geldbeschaffer für die völkische Bewegung. Also in der Praxis hat man diese Gesellschaft jetzt dafür benutzt, so als Geldwaschanlage für illegale Parteispenden. Weil eben diese Firma ja natürlich niemals Gold hergestellt hat, sondern die haben quasi investiert und Ludendorff hat dann das Geld weiterverteilt an die rechten Kreise. Er selber sagt zwar dann, dass ihn die Politik nicht interessiert hat, was wir wissen ist aber, dass es sich für ihn, obwohl seine Goldmacherei ja nie Gold hergestellt hat, schon sehr gelohnt hat. Er hat also auf sehr großem Fuß gelebt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Er hat sich also mit Immobilien eingedeckt. Also zu dem Zeitpunkt gehört ihm eine Villa in München, ein Schloss in Tirol und auch eine Burgruine und noch einiges mehr an so hochkarätigen Immobilien. Ludendorff spielt dann politisch eigentlich keine so große Rolle mehr. Er tritt dann zum Beispiel bei der Wahl zum Reichspräsidenten 1925 an, holt da nur ungefähr 1% der Stimmen. Aber er war eben so eine wichtige Galionsfigur der völkischen Bewegung zu der Zeit und er hat sehr erfolgreich Spenden eingetrieben und hat damit die rechten Kreise mit Geld versorgt. Und diese Goldmachgesellschaft war eben sein Vehikel dazu und damit haben sie das eben gemacht. Und vielleicht noch an der Stelle jetzt einen kurzen Exkurs zum Thema Goldmacher im 20. Jahrhundert, weil es gibt um Ludendorff noch ein weiteres, noch eine weitere Motivation, damit einzusteigen, beziehungsweise warum die rechten Kreise da auch ein Interesse hatten, Geld zu investieren. Das hat nämlich mit dem Versailler Vertrag zu tun. Zum einen ist so, dass 1000 nicht der Einzige war, der zu dieser Zeit auf die Idee gekommen ist, Gold zu machen, weil nämlich der politische Hintergrund dazu war folgender. Die Reparationszahlungen, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg den Alliierten zahlen mussten, die wurden Anfang der 20er Jahre auf 269 Milliarden Goldmark gesetzt.
Okay.
Das war ein Betrag, der eigentlich so, eigentlich kaum zahlbar war. Deshalb kommen da einige auf die Idee, dass sie sagen, vielleicht lässt sich das Problem lösen, indem wir künstlich Gold herstellen. Du als Volkswirt weißt natürlich, dass das gar nicht funktioniert hätte, weil was sie bei diesen Überlegungen nämlich nicht sehen ist, wenn die massenhaft Gold auf den Markt werfen, dann sinkt der Goldpreis. Der Goldpreis geht dann kaputt.
Ja. Wenn du sagst, du als Volkswirt, dann meinst du natürlich, du als jemand, der Erfolge über Mansa Musa gemacht hat, der so mit Gold um sich geschmissen hat, dass er eine Wirtschaft nachhaltig ruiniert hat.
Genau. Das heißt, es hätte gar nicht so viel gebracht, einfach dieses Gold herzustellen, künstlich und dann den Alliierten zu geben. Dann hätten die einfach nur den Preis kaputt gemacht und das hätte also nicht funktioniert. Aber in völkischen Kreisen wird deshalb eine andere Idee entwickelt. Und zwar, die wollen den Weltmarkt mit Gold überschwemmen und haben so die Hoffnung, dass das Weltwährungssystem dann zusammenbricht. Weil die Währung ja zum Teil über Gold abgesichert wird, dem sogenannten Goldstandard. Und wenn das Währungssystem zusammenbricht, so die Idee, dann braucht es auch keine Reparationszahlungen mehr. Und ein Historiker, dessen Buch ich zur Vorbereitung gelesen habe, hat auch die These, dass das eigentliche Ziel Ludendorffs war, die Weltwährung zu destabilisieren durch die Überproduktion von Gold und über die Spenden eben dann das Geld in rechte Kanäle fließen zu lassen. Letztendlich aber Gold hat diese 1000-Gesellschaft ja nie hergestellt. Und es gab noch andere bekannte Goldmacher zu der Zeit, also den Karl Malchus zum Beispiel, der behauptet, dass er aus Isar-Kies Gold gewinnen kann. Heinrich Himmler hat ihm dann im KZ Dachau ein Laboratorium eingerichtet und nachdem dann seine Experimente gescheitert sind, ist er dann als Häftling ins KZ gekommen. Und es gibt noch einen weiteren bekannten Goldmacher, den Heinz Kur Schildgen. Und sein Fall ist deshalb interessant, weil er verläuft recht parallel zu 1000. Auch hier war geplant, mit dem erwarteten Gewinn die Reparationsschulden Deutschlands zu bezahlen. Kurt Schildgen wird dann auch 1931 wegen Betrugs verurteilt und er wird dann später von der Gestapo verhaftet und erst auch da ist es so, dass man zu ihm sagt, er soll Gold herstellen. Das funktioniert dann nicht und dann wird er zu einer mehrjährigen Zuchthausstrafe verurteilt. Aber es gibt auch ernsthafte Versuche der Goldforschung. Und zwar einer davon stammt von Fritz Haber zu dieser Zeit. Den kennen wir aus Folge 157, wo es um Salpeter ging. Salpeter, diese chemische Verbindung, die dann auch künstlich hergestellt werden kann über das Haber-Bosch-Verfahren, wo dann eben Fritz Haber beteiligt war. Salpeter ist deshalb so wichtig, das Stichwort ist da Brot aus Luft, weil Salpeter eben als Grundlage für Dünger verwendet wird und eben auch für Schießpulver. Und Haber bekommt den Nobelpreis für Chemie für die Entwicklung des Haber-Bosch-Verfahrens. Er ist aber allerdings auch, das darf man auch nicht vergessen, mitverantwortlich für den Einsatz von Giftgas im Ersten Weltkrieg. Jedenfalls, Haber hat Möglichkeiten zur Gewinnung von Gold aus dem Meerwasser erforscht. Also es war schon bekannt, dass Gold im Meerwasser vorhanden ist und er wollte jetzt prüfen, ob sich das auch wirtschaftlich abbauen lässt. Und deshalb ist er über die Weltmeere geschippert und hat an vielen Stellen Wasserproben genommen und die analysiert und ist aber dann zu einem Ergebnis gekommen, dass sich das nicht lohnt. Und so hat er dann 1924 diese Versuche wieder aufgegeben. Und um diese Geschichte noch abzuschließen, es ist dann ja tatsächlich so, dass die Nationalsozialisten versuchen, den Devisenmarkt zu schwächen. Das machen sie jetzt aber nicht mit der künstlichen Herstellung von Gold, sondern mit der Fälschung von Banknoten, die sie dann in Umlauf bringen. Da gibt es ja den bekannten Film Die Fälscher von Stefan Rosowitzki, der 2008 den Oscar bekommen hat.
Für Auslands-Oscar.
Genau, richtig. Da geht es um die Aktion Bernhard, heißt sie. Das ist die größte bekannte Geldfälscheraktion der Geschichte. Da mussten im KZ Sachsenhausen zahlreiche Gefangene britische Pfundnoten fälschen. Und das waren eben vor allen Dingen englische Pfundnoten, die sie da gefälscht haben. Und der Höhepunkt war 1943, da haben die monatlich 650.000 Banknoten gefälscht. Und das gilt eben als eine der größten Geldfälschaktionen der Geschichte. Und so haben sie es dann eben gemacht, um den Devisenmarkt zu schwächen. Also nicht eben mit künstlichem Gold, sondern tatsächlich mit gefälschtem Geld. Aber zurück zu 1000. Ludendorff steigt jetzt 1926 überraschend aus. Und jetzt wird es für 1000 immer kritischer, weil die Anleger nämlich langsam unruhig werden und wissen wollen, was denn jetzt ist mit dem Gold und ob es jetzt nicht endlich losgeht mit der Goldproduktion. Und als es ihm dann zu heiß wird, geht er nach Wien, wo er die Gesellschaft für chemische Studien gründet. Und mit dieser Gesellschaft stellt er Schmuckstücke her. Ja, wie es so typisch 1000 ist, statt dass er jetzt die Füße stillhält, macht er jetzt nicht nur die Gesellschaft, sondern er zieht jetzt ein klassisches Pyramidensystem auf. Er verkauft nämlich diese Schmuckstücke und verspricht Anlegern 30% Rendite. Und es funktioniert am Anfang ja auch ganz gut, weil immer mehr Leute ihr Geld investieren wollen, weil sie sehen, ah ja, cool, hier bekomme ich 30% Rendite, aber früher oder später bricht so ein System ja zusammen und wie das funktioniert, hast du in Folge 112 über Adele Spitzeder erzählt. Das ist auch in diesem Fall so, 1000 geht aus Wien wieder weg. In Deutschland wird er inzwischen wegen Betrugs gesucht und deshalb wohnt er erstmal in einem Schloss in Italien, bis er am Brenner mit seinem Auto unterwegs ist und dort in einen Unfall verwickelt wird, bei dem ein Mensch stirbt und er Fahrerflucht begeht und wird deshalb verhaftet und 1929 nach Deutschland ausgeliefert. Und 1000 sagt, hey, kein Problem, ich kann euch ja zeigen, dass ich wirklich Gold herstellen kann. Und jetzt sind wir wieder beim Anfang dieser Folge. Ihm ist es ja tatsächlich gelungen, Gold herzustellen. Vor dem Prozess hat es ihn aber nicht bewahrt. Und zwar deshalb, weil die Richter gesagt haben, hier geht es nicht darum, ob du Gold herstellen kannst. Hier geht es darum, ob du ein Betrüger bist. Und deshalb hat es ihn nicht vor dem Prozess bewahrt. Es hat auch 2 Jahre gedauert, bis dann der Prozess tatsächlich losgehen konnte. Nämlich deshalb, weil viele der Anleger nicht als Zeugen aufgetreten sind oder auftreten wollten, weil sie sich nicht betrogen gefühlt haben. Letztendlich ist es ja so, viele wussten ja, was mit dem Geld passiert. Also einige, die in diese Ludendorff-Geschichte investiert haben, die wollten ja Geld in die rechten Kanäle speisen. Die wollten ja, also die hatten ja kein Interesse an dieser Goldproduktion. Bei dem Prozess wird dann einem Chemieprofessor sein Periodensystem vorgelegt und der sagt dann folgenden Satz: Die Broschüre von 1000 ist das Werk eines Größenwahnsinnigen. Naturwissenschaftlich vollkommen ungebildeten Ignoranten.
Okay.
1000 wird schließlich zu 3 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt. Und du wirst jetzt wahrscheinlich wissen, ob er jetzt wirklich Blei in Gold transformiert hat, was denn da passiert ist.
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass er nicht wirklich Blei in Gold transformiert hat.
Davon ist nicht auszugehen, aber wir wissen nicht, wie er es gemacht hat. In dem Buch, das ich gelesen habe, vermutet der Autor, dass es eine Packung Zigaretten gewesen sein könnte, die ihm gegeben wurde. Also man hat ihm währenddessen eine Packung Zigaretten gegeben, hat schon geguckt, dass das Steuersiegel noch intakt ist, aber man hat die Packung Zigaretten nicht so durchsucht. Also das könnte das Einfallstor gewesen sein.
Naja, du hast gesagt, ein Zehntel Gramm, oder?
Ja.
Das lässt sich ja relativ leicht verstecken wahrscheinlich, oder?
Naja, aber du hast ja gehört, er hat sogar unter den Augenlidern haben sie ihn untersucht.
Ja, eh, aber ein Zehntel Gramm. Ich meine, weißt du, wie klein das ist?
Ja.
Sehr klein. Also, gerade bei Gold, ja, wundert mich nicht. Also gut, aber es ist nie rausgekommen, wie es tatsächlich zustande gebracht hat.
Genau. Wir wissen nicht, wie es passiert ist. Wir können aber davon ausgehen, dass er tatsächlich eher nicht Blei transformiert hat, sondern dass es irgendwie reingeschmuggelt hat.
Wir können davon ausgehen, sagst du, eher nicht. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher nicht.
Tausend hat anschließend, nachdem er aus dem Gefängnis draußen war, versucht weiterhin, sich mit Betrügereien über Wasser zu halten und ist noch mehrere Male dann vor Gericht gelandet. 1942 ist er dann im Landesgefängnis Schwäbisch Hall gestorben. Und ganz zum Schluss noch, Richard, vielleicht noch ein interessanter Hinweis. Es war eine Verfilmung der Lebensgeschichte von Tausend geplant in den 80er Jahren unter dem Titel Der Goldmacher. Mhm. Und was meinst du, wer hätte die Hauptrolle spielen sollen?
80er Jahre, sagst du? Mhm. Götz George.
Du musst mehr in Musikerkategorien denken und mehr an Österreich denken.
Musiker, Falco.
Ja, richtig.
Oh. tatsächlich.
Ja, es war geplant, eine Verfilmung mit der Hauptrolle. Das
hätte wahrscheinlich gut gepasst.
Ja, vermutlich, ne?
Aha.
Das ist dann aber nichts geworden, leider.
Aha.
Ja, Richard, und das war meine Geschichte über Franz Tausend, einen Goldmacher im 20. Jahrhundert.
Großartig. Also die Komplettierung deiner Alchemie-Trilogie.
Richtig.
Die so wahrscheinlich nie geplant war, oder?
Genau.
Das ist das Gute, wenn wir, je mehr Folgen wir machen, desto mehr Trilogien und so weiter können wir uns zusammenwürfeln, weil es irgendwie alles irgendwie dann so zusammenpasst. Das ist ein bisschen so wie, weißt du, wenn du 1000 Affen auf 1000 Schreibmaschinen 1000 Jahre tippen lässt, schreiben sie irgendwann den ersten Satz von einem Shakespeare-Werk.
Ja. Ach, nur den ersten Satz? Ich habe das immer so im Kopf gehabt, dann schreiben sie einen Hamlet oder so oder Macbeth.
Ja, vielleicht auch. Das ist noch unwahrscheinlich. Aber so ähnlich kommen unsere Trilogien zustande.
Richtig.
Ja? Einfach genug Folgen produzieren und irgendwann haben wir lauter Trilogien. Oder vielleicht noch mehr. Sehr gut. Ich meine, streng nochmal kann man sagen, dass du hast eine Alchemie-Trilogie und das Ganze wird dann noch komplettiert durch die eine Folge über Alchemie, die ich gemacht habe, mit dem Böttger.
Ja, richtig, ja, genau.
Die dann zur Erfindung des Porzellans und so weiter geführt hat. Aber ziemlich viel Alchemie haben wir mittlerweile.
Absolut, ja.
Und ich bin mir sicher, dass wir wahrscheinlich wieder große Diskussionen geben wird darüber, dass wir Alchemie oder nicht Alchemie sagen zum Beispiel.
Nee, bei
Alchemie. Oder dass wir zwar Alchemie sagen oder Alchemie, und nicht Chemie oder doch Chemie oder Chemie. Also ich selber weiß gar nicht mehr genau, was ich tatsächlich sagen darf und was nicht. Also du sagst Alchemie.
Ich sag Chemie, aber Alchemie.
Ja. Und ich sag Chemie und Alchemie.
Genau, so wie
ich. Achso, dasselbe. Ja. Ich meine, achte mal sehr drauf, dass ich Sachen ausspreche, die irgendwie nicht deutsch sind, aus Respekt vor anderen Sprachen. Aber wenn es um die deutsche Sprache geht, dann denke ich mir, ja gut, ist ja meine Sprache. Ja.
Kein Respekt.
Kann ich sagen, was ich will. Na gut, großartige Geschichte, Daniel. Noch nie gehört. Sehr spannend auch, dass das nie rausgekommen ist. Also im Grunde ist er eigentlich ja ein verbriefter Alchemist.
Genau, ja.
Im ursprünglichen Sinn.
Ja. Ja.
Gerichtlich verbrieft.
Ja, genau.
Wahrscheinlich der Einzige auf der Welt, oder?
Ja, er wird tatsächlich auch bezeichnet als der größte Goldmacher des Westens.
Mit einem Zehntel Gramm.
Ja, richtig.
Also dann weiß man ungefähr, was die Größenordnung ist hier.
Ja.
Sehr gut. Ja, großartig. Schöne Geschichte. Ist das ein Hinweis gewesen, Daniel, oder bist du darauf gestoßen im Zuge deiner Recherchen?
Ich bin im Zuge meiner Recherchen darauf gestoßen, weil ich wollte eine Folge machen zum Thema Esoterik und Nationalsozialismus.
Ah, da gibt es auch einiges, gell?
Genau, da gibt es einiges und ich bin über den Franz Tausend gestolpert. Und mich hat dann vor allen Dingen getriggert, dass dieses Goldmachen zu dem Zeitpunkt auch so einen kleinen Hype erlebt hat. Dass es also nicht nur den Franz Tausend gab, sondern es gibt noch 5, 6 weitere, die dann auch zu dem Zeitpunkt Gold machen und dann eben auch gut Geld machen damit, also eben durch diese Betrügereien. Das fand ich dann so sehr interessant.
Nein, ist auch naheliegend. Ja. Du siehst, wenn du jemand bist, der gerne über solche Dinge Geld verdient und du siehst, da ist jemand, der macht viel Geld, indem er behauptet, er kann quasi Stroh zu Gold spinnen, dann versuchst du das auch. Und es gibt wahrscheinlich immer genug Leute, die dann auch aufspringen auf diesen Zug.
Ja, aber dass es in den 1920er Jahren noch funktioniert, das hat mich überrascht. Also, weil da ist ja eigentlich schon Daniel, relativ klar, dass es
Quatsch ist. Schau dir mal an, wie heutzutage Leute noch auf Quatsch reinfallen.
Ja.
Wir machen uns immer mehr übertriebene Vorstellungen davon, was inwieweit hier diese Sachen gedeihen, aber die Leute fallen noch immer auf alles Mögliche rein.
Ja, das stimmt.
Leute kaufen Metallkäfige für ihre Computer, um Strahlen abzuwehren und wundern sich dann, dass ihr WLAN nicht mehr funktioniert.
Ja.
Ja? Also solche Dinge. Also musst du nicht mal sagen, dass du aus Blei Gold machen kannst. Kannst einfach nur Blei verkaufen.
Ja, das stimmt. Und auch die Verbindung zum Nationalsozialismus finde ich interessant, weil gerade diese, darauf bin ich jetzt wenig eingegangen, weil ich dazu dann eigentlich noch mehr recherchieren wollte, aber dieses Thema Esoterik, gerade Himmler war dann schon sehr anfällig auch für diese, der hat ja auch einen eigenen Astrologen und so, da gibt es schon ein paar Geschichten.
Du, ja, ich kenne auch einen ehemaligen Chef einer österreichischen Partei aus dem rechten Spektrum, der eigene Astrologin gehabt hat, im Jahr 2019 noch, also,
okay.
Ja. Das ist verbreitet. Ja. Gut, Daniel, hast du dieser Geschichte noch etwas hinzuzufügen?
Ja, eine Sache vielleicht noch. Wer sich da auch in dieses Thema noch ein bisschen einlesen möchte, da habe ich ein sehr gutes Buch dazu gelesen, nämlich die Hauptquelle für mich war das Buch Der Alchemist Franz Tausend von Franz Wegener. Und genau, das wollte ich noch erwähnt haben.
Na gut, dass du den ganzen Titel gesagt hast, sonst hätten die Leute zuhauf Paulo Coelho gekauft.
Stimmt.
Und sich gefragt, wo die Geschichte vom Tausend kommt.
Ja? Sehr gut.
Großartig. Gut, dann denke ich, können wir übergehen in den Feedback-Hinweis-Blog.
Ja, machen wir das.
Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm oder direkt auf unserer Website, geschichte.fm. Auf Twitter sind wir auch, da ist unser Accountname geschichte.fm. Persönlich sind wir auch dort, @stormgrass, Daniel@Mestzner. Ich poste meistens Essensfotos, der Daniel postet relativ wenig eigentlich. Auf Facebook sind wir auch zu finden, facebook.com/geschichte.fm. Auf Spotify sind wir auch, wer uns dort folgt. Das freut uns immer, dann sehen wir, wer uns dort regelmäßig hören will. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Freut uns natürlich immer, freut uns noch mehr, wenn es eine gute Bewertung ist.
Wenn ihr diesen Podcast werbefrei hören wollt, habt ihr die Möglichkeit, ein Steady-Abo abzuschließen. Da bekommt ihr dann für 4 € im Monat einen Feed mit den Folgen ohne Werbung. Ihr findet das unter geschichte.fm/steady.
Du musst doch hinzufügen, dass wer so ein Abo abschließt, kriegt auch einen gratis Zusatzfeed zum Verschenken.
Sehr gut, sehr gut. Wenn ihr euch da eine Mitgliedschaft klickt, dann könnt ihr eine weitere verschenken.
Wieso sagst du eigentlich immer klicken für erstellen? Das hast du letztes Mal auch schon gesagt, gell? Ein Feed klicken. Meinst du einfach so durchklicken, bis quasi durchgeführt ist und dann,
ja.
Und dann hat man so seinen Feed oder seinen Account. Gut. Ich muss immer auch an. Es ist eh nett. Ich muss es in meinen aktiven Wortschatz aufnehmen.
Wir freuen uns auch sonst über Unterstützung und alle Möglichkeiten, um uns zu unterstützen, findet ihr auf der Webseite. Wir haben da alle Links zusammen, wir haben da alle Möglichkeiten zusammengefasst und ihr findet den Link dazu auch in den Shownotes jeder Folge. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Maria, Raphael, Guido, Stefan, Thomas, Sebastian, Marie, Volker, Moritz, Silvia, Christian, Nina, Oliver, Jens, Jan, Björn, Dennis, Corinna, Philipp, Ralf, Martin, Bertram, Markus, Lynn, Paul, Harald, Matthias, Philipp, Christine, Nils, Amina, Lorena, David und Janine. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Tja, Richard, dann würde ich sagen, mach mal das, was wir immer machen.
Richtig. Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Magst du noch einen Schachzug machen?
Warte mal, ich muss schauen. Nein, ich glaube, er traut sich jetzt nicht weitermachen. Er hat doch, ich meine, ich bin ein bisschen blöd, weil ich bin in einer wahnsinnig guten Situation und ich hätte ihn einfach Schach setzen können. Und jetzt habe ich quasi aber meine Figuren so in Position gebracht, dass ich ihn im nächsten Schachmatt setzen kann. Er könnte aber rein theoretisch noch ein bisschen Unsinn machen, aber ich denke, nein, kann er nicht.
Sehr gut, aber du weißt, ich brauche dich jetzt ein bisschen konzentriert.
Ja, warte, ich schließe es.
Flugmodus, sage ich nur.